Ich kann mich erinnern, als ich klein war, da habe ich viele Bücher gelesen. Ich weiß nicht, es hat mich sehr gepackt, es hat mich sehr mitgenommen, mich an ein Buch zu setzen, auch wenn es am Anfang schwer war. Ne? Als Kind liest man natürlich nicht so schnell und auch nicht so die schwierigen Bücher. Aber für mich waren Bücher immer etwas sehr Begleitendes im Leben. Bücher haben mich ständig begleitet, ich habe gerne gelesen. Ich habe mir gerne am Nachmittag die Zeit genommen, um wie die Erwachsenen Bücher aufzuschlagen und schlau zu wirken und zu lesen. Ich habe laut für mich hingelesen und versucht, die Aussprache richtig zu treffen und diese Buchstaben, die dort mir begegnet sind, richtig zu interpretieren. Im Laufe des Lebens sind mir viele Bücher begegnet. Ja, es gab Kriminalromane, es gab Normalromane, Geschichtsbücher, Sachbücher. Es gibt eine Vielzahl von Büchern. Und ich weiß nicht, wenn ihr zurückdenkt an die Bücher, die ihr gelesen habt, woran denkt ihr dann? Welche Titel habt ihr im Kopf, die euch vielleicht schon seit Jahren begleiten, Bücher, die ihr gelesen habt, die euch begleiten? Jedes Buch hat irgendwie seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Duft. Allein dieses Aufschlagen eines Buches, das Herumstöbern in einem Buchladen oder vielleicht in einer Bibliothek, ist etwas, was man vermisst in heutigen Tagen, wo alles digital ist, im Internet, wenn man dort herumstöbert. Es ist nicht dasselbe, wenn man ein neues Buch kauft und daran riecht. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Als Kind habe ich Bücher gelesen wie von Mark Twain, Tom Sawyer oder Huckleberry Finn. Spannende Geschichten für Kinder, die einen mitreißen, einen mitnehmen in eine ganz andere Welt, die eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, mit der man sich identifizieren kann, eine Geschichte, in die man sich hineinversetzen kann. Wenn ein Leben beschrieben wird von einem Menschen, mit dem man dann mitfühlen kann, mit dem man mitgehen kann, mitdenken kann. Oder vielleicht auch manchmal gesellschaftskritische Bücher wie Onkel Toms Hütte. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch kennt, von Harriet Beecher Stowe. Gesellschaftskritische Bücher, die uns anregen. Bücher allgemein erweitern unseren Horizont. Sie helfen uns, aus unserem eigenen, manchmal vielleicht negativen Gedanken herauszubrechen. Sie können uns Mut machen und uns inspirieren. Bücher tragen uns über unsere eigenen Grenzen hinaus. Doch es gibt manchmal auch Schwierigkeiten. Was will mir der Autor mit diesem Buch sagen? Manchmal liest man ein Buch und man versteht nicht direkt, was der Autor einem sagen möchte. Und was kann ein Grund dafür sein? Vielleicht ist es die Kultur. Vielleicht wurde vor 2000 Jahren irgendwo in China ein Buch geschrieben, mit dem wir aus kultureller Hinsicht nicht sehr viel mitnehmen können. Vielleicht ist es aber auch die Zeit. Vielleicht war die Zeit vor 500 Jahren in Deutschland einfach eine andere. Und wenn wir heute einen Text von vielleicht auch Luther lesen, sind uns die Verhältnisse der Zeit nicht so bewusst. Vielleicht auch so der Hintergrund allgemein eines Buches. Und dann stellt sich vielleicht auch die Frage, ist das, was der Autor hier sagt, wahr? Entspricht es der Wahrheit? Ist es eine historische Darstellung oder vielleicht auch nur ein erdachtes Buch? Und somit werden Bücher zum Inhalt von Literaturwissenschaften. Man versucht natürlich, den Inhalt dieses Buches eindeutig zuzuordnen und zu verstehen. Es wird also nach einem Zugang gesucht. Es wird versucht zu verstehen, was dieses Buch sagen möchte, was dieser Text einem sagen möchte. Weil das, was der Autor schreibt, weil das, was der Autor vielleicht sagen möchte, nicht immer das ist, was der Text wirklich sagt. Also suchen wir nach einer Methode. Und seit der Aufklärung, damals sind diese Methoden, mit denen wir heute an Texte herangehen, meist kritisch. Die Philosophie fragt, was kann ich wirklich wissen? Sie stellt die Realität in Frage und fragt auch, was erfahrbar ist und was vielleicht der Erfahrung vorausgeht. Und somit kommen wir zu dem Buch der Bücher, der Bibel. Die Bibel und ihr Inhalt sind heute in den Augen vieler Menschen realitätsfern. Wenn wir vielleicht auch an die Geschichte der Sintflut denken, an die Schöpfung, das sind keine alltäglichen Geschichten, die wir im Alltag beobachten können. Also werden diese Inhalte als mythisch abgestempelt, als fiktiv, als erdacht. Und weil die Bibel deswegen kein besonderes Buch ist, wird sie wie jedes andere Buch behandelt. Und das bedeutet, dass auch in der Bibel, also mit der Bibel, dieselben Maßstäbe angelegt werden wie an jedem anderen Text. Und die gängige Methode der Bibelauslegung heutzutage ist die historisch-kritische Methode. Und das ist der ultimative Verstehenszugang. Die Bibel wird als ein menschliches Werk beobachtet, betrachtet. Ein menschliches Werk, das sich auch irren kann. Die Frage ist dann, was ist an dem biblischen Text wahr? So wird zum Beispiel im Buch Jesaja nicht nur von Jesaja gesprochen, sondern auch von dem Deutero-Jesaja, einem zweiten Jesaja, der diesen Text verfasst haben soll. Und so versucht die Wissenschaft, diese Texte zu zerlegen, sie zu vermenschlichen, sie von ihrem Inhalt abzusprechen. Johannes beginnt sein Evangelium damit, dass er sagt, im Anfang war das Wort. Das Wort ist Information. Das Wort ist lebendig. Gott versucht durch die Bibel mit uns zu sprechen. Er versucht uns durch sein Wort zu erreichen. Und was wir heutzutage mit der Bibel machen, indem wir sie einem jeglichen anderen Werk gleichstellen, ist ihr die Inspiration abzusprechen. Ja, wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist zur Lehre und zur Erbauung. Ihr kennt diesen Text. Für uns als Adventisten, für uns als Christen ist die Bibel von Gott inspiriert. Und als ein solches Wort versuchen wir, die Bibel zu schätzen. Wir lesen von der Schöpfung und wir glauben der Schöpfung, weil Gott in unserem Weltbild Sinn macht. Aber nicht alle Menschen teilen diese Erfahrung mit uns. Die Frage ist, woher können wir also wissen, dass Gott und sein Wort wirklich inspiriert sind? Und das fasziniert mich an diesem Inspirationsprozess, weil wenn wir von Inspiration reden, heißt es nicht gleich, dass wir alle dasselbe meinen. Auch der Koran beansprucht von sich selbst, inspiriert zu sein. Ist die Bibel also genauso inspiriert wie der Koran? Das ist die Frage, die wir uns stellen können. Und ich sage nein. Der Koran sagt, dass Gott wortwörtlich diktiert hat, was Mohammed, sein Prophet, aufschreiben soll. Unser Verstehenszugang ist ein anderer. Wir glauben nicht, dass Gott den Menschen diktiert hat, was er aufschreiben soll, sondern wir glauben, dass Gott den Menschen durch Gedanken inspiriert hat. Und was ist der Vorteil an einem solchen Gedanken? Dass Gott den Menschen durch Gedanken inspiriert hat. Es bedeutet, dass der Mensch in der Freiheit steht, diese Gedanken in seine eigenen Worte zusammenzufassen. Und somit sehen wir dieses Prinzip, das Gott hat, dass Gott ein Gott der Freiheit ist. Wir wissen, Liebe kann nur dann resultieren, wenn Freiheit gegeben ist. Wenn Gott also diktieren würde und uns nicht die Freiheit lassen würde, etwas zu notieren, was wir mit ihm erlebt haben und was er uns gesagt hat, dann wäre Gott nicht wirklich an unserer Freiheit interessiert. Wir glauben aber, dass Gott unsere Freiheit so sehr am Herzen liegt, dass er sogar riskiert, dass Missverständnisse in der Bibel resultieren. Ich aber glaube, dass diese Missverständnisse, die wir dadurch haben, keinen Abbruch an der biblischen Wahrheit tun. Aber dennoch hegt die Bibel immer noch einen Anspruch, der jeglicher anderen Literatur fremd ist. Deswegen ist es schwierig, die Bibel einzuordnen in eine Kategorie. Die Bibel ist nicht nur ein Krimi, sie ist nicht nur ein Roman, nicht nur Geschichts- oder Sachbuch. Die Bibel ist mehr als das. Wenn wir uns allein die Evangelien anschauen, die vielleicht als eine Art theologische Biografie bezeichnet werden können, spätestens da merken wir, es ist nicht leicht. Die Bibel ist vielfältig, sie ist reich an Inhalt und sie ist reich an Informationen. Sie ist reich daran, uns Hoffnung zu geben und uns Kraft im Alltag zu spenden. Sie ist reich daran, uns an Gottes Charakter zu erinnern. Einen Charakter der Liebe und der Macht. Was macht die Bibel noch besonders? Und ich sage, es ist die Offenbarung. Es ist die Prophetie, die Gott in der Bibel offenbart. Gott, der über der Zeit steht, sieht, was in Zukunft passiert und er schreibt es nieder, damit wir ihm glauben. Lasst uns zusammen aufschlagen in eines dieser prophetischen Bücher und schauen, was wir heute für den Alltag mitnehmen können. Daniel Kapitel 1. Auch Daniel ist ein prophetisches Buch. Ein Buch, das von seinem Charakter einzigartig ist, weil Gott darin die Zukunft offenbart. Aber mir soll es heute in diesem Teil nicht um die Zukunft gehen, sondern um einfache Prinzipien. Wir finden das Buch Daniel nach dem Buch Hesekiel und wir lesen im ersten Kapitel. Daniel Kapitel 1 und darin ab Vers 4 oder ab Vers 3. Daniel Kapitel 1, Vers 3. Und der König befahl dem Aschebnas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle die Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahrzehnte lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mischael Meshach und Asaria Abednego. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Es ist interessant, wir schreiben das Jahr 586. Nebukadnezar ist gerade in Israel eingezogen, hat es belagert und überlegt sich, wie kann er sich dieses Volk untertan machen. Er weiß, Sklaverei ist nicht immer nützlich. Also was tut er? Er holt sich die intelligentesten Leute. Er holt sich die schlauesten, jungen, schönsten und weisesten Menschen Israels. Und was er mit ihnen versucht, ist eindeutig. Er macht 3 Sachen mit ihnen. Das erste ist, er bringt ihnen seine Kultur näher. Ja? Das chaldäische Gedankengut. Ja? Das zweite ist, was er tut, er versorgt sie mit seiner Speise, mit seiner Nahrung. Und das dritte ist, er gibt ihnen einen neuen Namen, eine neue Identität. Daniel und seine Freunde hatten einen Vorteil. Sie waren sehr bewandert in den Schriften. Sie waren gelehrt, sie haben die Bibel studiert. Nach dem Motto, dass die alte Schrift, die Propheten. Und sie waren sich im Klaren, was es bedeutet, was der König Nebukadnezar mit ihnen vorhat. Nebukadnezar versucht, die Menschen umzuerziehen, sie von den Maßstäben Gottes zu anderen Maßstäben abzuleiten, um sie zu integrieren in seiner Kultur, um sie zu seinen Dienern zu machen, zu Menschen, die ihm später dienen können und mit denen er arbeiten kann. Menschen, die er später wieder in Israel einsetzen kann und von denen er wissen kann, dass sie seine Interessen verfolgen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Und das ist interessant, dass er sich das in seinem Herzen vornahm. Es war ihm wichtig. Es war ihm wichtig, an seiner Identität, an seiner Wurzel zu bleiben. Es war ihm wichtig, das von Gott Gelernte im Hinterkopf zu behalten und in seinem Herzen zu fördern. Nebukadnezar gab ihm einen neuen Namen. Und trotzdem lesen wir später, ich, Daniel, habe gesehen. Er identifiziert sich nach all den Jahren, er ist ja mit knapp 19 Jahren als junger Bursche nach Babylon gekommen und hat seine ersten Visionen erst im späten Alter von, ich schätze, 70 bis 80 Jahren erlebt. Die 50 Jahre bis dahin war er treu. War er treu in dem, was Gott ihm sagen wollte und wie Gott ihn führen wollte. Nebukadnezar versucht 3 Dinge. Das erste ist, er bringt ihnen seine Bildung nahe. Das zweite ist, er bringt ihnen seine Speisen nahe. Und das dritte, er gibt ihnen einen neuen Namen, eine neue Identität. Warum ist das wichtig? Warum komme ich jetzt gerade darauf? Und das möchte ich euch erklären, indem wir zusammen aufschlagen, Offenbarung Kapitel 12. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung Kapitel 12. Und wir werden dieses Kapitel lesen. Dieses Kapitel war für mich eines der wichtigsten Kapitel in meinem Glaubensleben. Ein Kapitel, das für mich Macht hat. Und ich werde das für euch noch erläutern, warum mir dieses Kapitel in den letzten Jahren so wichtig geworden ist. Daniel Kapitel 12. Daniel wieder, Offenbarung Kapitel 12. Johannes schreibt hier die Vision auf, die er gesehen hat. Und er versucht in Sprache zu kleiden, was Gott ihm gezeigt hat. Offenbarung Kapitel 12, ab Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond, war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerz und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um sie, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen der Worte ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, der er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurde der Frau die Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste fliege an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Gesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom hinter der Frau her, um sich mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Ich meine, jedem Adventisten sollte diese Textstelle bekannt sein. Diese Textstelle, die uns von diesem großen Kampf berichtet. Ein großer Kampf, der sich über die Jahrhunderte hinwegzieht. Ein großer Kampf, der, obwohl er bereits gewonnen ist, jetzt in den letzten Phasen steht, seiner Vollendung. Ein großer Kampf, in dem wir uns befinden. Ein großer Kampf, in dem wir Stellung beziehen. Ein großer Kampf, der, wie wir in Daniel, vielleicht seht ihr die Parallelen, ja? Der erste Punkt war Bildung. Ja? Die Frau wird verfolgt von dem Drachen. Warum? Weil sie Dinge glaubt, weil sie Dinge kennt, die der Drache nicht möchte. Ja? Der zweite Punkt, den wir in Daniel gesehen haben, Daniel hat die Speise des Königs verweigert. Ja? Und was die Frau hier tut, sie lässt sich von Gott speisen. Sie lässt sich von Gott ernähren. Gott ist die Quelle ihrer Ernährung, ihrer Nahrung. Und der dritte Punkt war ein Punkt der Identität. Wer ist diese Frau? Wer war Daniel? Daniel ist ein Nachfolger Gottes. Er ist ein Kind Gottes, der an Gottes Zusagen festhält. Und genau das wird in Offenbarung Kapitel 12, Vers 17 beschrieben. Ein Volk, Menschen, die die Identität Gottes höher stellen als eine Identität, die die Welt ihnen gibt. Wir leben also in einem großen Kampf. Einem großen Kampf, der schon zu Zeiten Daniels existiert hat und der sich bis zum Ende fortziehen wird. Wir leben in einem großen Kampf, in dem es um Bildung, Ernährung und Identität geht. Womit identifizieren wir uns heute? In einer Gesellschaft, in der vielleicht Bücher nicht mehr so aktuell sind, in dem es vielleicht mehr um Filme geht, Filme, die öfter auch diese Thematik aufgreifen. Die Thematik eines großen Kampfes zwischen zwei Parteien, in denen die mächtigere Partei immer die Böse ist. In der Gott als der Böse dargestellt wird. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Eine Gesellschaft, die das Bild unseres Gottes verzerrt. Die Gott als einen bösartigen Tyrannen darstellt, der nur daran interessiert ist, uns zu peinigen und uns zu quälen. Die Liebe und die Freiheit, die Gott an den Tag legt, wird vollkommen ignoriert. Warum ist mir der große Kampf so wichtig geworden? Der große Kampf hilft mir zu verstehen, in was für einer Welt ich lebe. In einer Welt, in der Leid passiert, tagtäglich. Wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade in Gaza los ist, in der Ukraine, überall auf der Welt. Eine Welt, die auf eine Besserung hofft, die versucht, sich hochzuarbeiten und durch moralische Standards, durch eigenes Bestreben, Frieden auf dieser Welt zu erwirken. Wir leben in einer Welt voller Unruhe. Eine Unruhe, die uns prophezeit ist. Eine Unruhe, die Gott seit jeher vorhergesehen hat, weil er wusste, worauf es hinausläuft. Der große Kampf zeigt mir, dass Gott nicht böse ist. Er zeigt mir, dass Gott eine gute Absicht verfolgt. Die beste Absicht, die ein Mensch, die er haben kann, die wir uns vorstellen können. Gott möchte uns retten. Gott sehnt sich danach. Und er hat nichts gescheit. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns errettet, weil wir es von uns aus nicht kennen, nicht tun können. Er ist gestorben, damit wir Frieden haben können. Und das Leid, das heutzutage passiert, passiert nicht, weil Gott eine Absicht damit verfolgt. Wenn ein Kind mit 8 Jahren stirbt, bin ich sehr vorsichtig, indem ich frage, warum tut Gott das? Weil was ist, wenn es gar nicht Gottes Absicht ist? Was ist, wenn er in diesem großen Kampf ich ringe mit Worten, wie ihr wisst, vielleicht merkt ihr das, weil es nicht leicht ist, diese Dinge in Worte zu fassen. Warum zögert Gott? Warum kommt Gott nicht und beendet einfach dieses Leid? Die einzige Erklärung, die mir dabei in den Sinn kommt, ist, dass die Wurzel allen Übels zur Entfaltung kommen muss. Wir haben gesehen, wozu das Böse führt, als selbst Jesus dann am Kreuz lag. Jemand, der seit Kindesbeinen her unschuldig war, der keine Sünde in sich trug. Die Sünde geht so weit und opfert und tötet den Sohn Gottes. Die Frage ist, wie weit geht die Sünde noch? Warum ist Sünde wirklich böse? Für uns ist das klar. Uns ist klar, dass Sünde böse ist. Aber ich glaube, es ist nicht allen Menschen auf dieser Erde klar, dass Sünde im Prinzip eine Rebellion gegen Gott ist. Sei sie klein, sei sie groß. Und dann überlege ich mir, was wir heute vielleicht auch in der Pädagogik unseren Kindern lehren. Die Phase der Rebellion ist normal. Und natürlich ist es das, was wir beobachten. Es ist beobachten, dass Kinder zunehmend immer rebellieren, wenn sie in die Phase der Pubertät kommen. Aber ich frage mich, ob das von Gott so beabsichtigt war. Ich frage mich, ob wenn Eltern ihre Kinder anders erziehen würden, wenn sie ihnen mehr Liebe statt Schläge, mehr Zuneigung statt Abweisung geben würden, die Kinder sich vielleicht auch anders entwickelt hätten und nicht die Notwendigkeit sehen würden, zu rebellieren. Gott verfolgt ein Ziel und er demonstriert dieses Ziel und er gibt uns er demonstriert dieses Ziel durch die Erlösung, die er uns gibt. Und das ist das Spannende an der Erlösung, dass sie, wenn wir an Jesus glauben, wir jetzt, im Hier und Jetzt, Erlösung erleben und ein Leben in Empfang nehmen, das Gott uns jetzt geben möchte. Wir müssen nicht warten, bis wir jetzt gestorben sind, damit wir dann irgendwann einmal das neue Leben in Empfang nehmen. Das ewige Leben beginnt dort, wo wir Jesus annehmen. Aber dieses neue Leben bedeutet nicht, dass wir keine Anfechtung erleben, dass wir keine Schwierigkeiten erleben. Es bedeutet nur, dass wir geborgen sind. Geborgen sind, weil Gott diesen großen Kampf bereits gewonnen hat. Weil Satan bereits entmachtet worden ist. Liebe Freunde, wir stehen als Individuen vor Gott. Aber genauso stehen wir auch als Gemeinde vor Gott. Und auch als Gemeinde begegnen wir Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, wo all unsere Jugendlichen hingehen. Warum gehen unsere jungen Leute nicht in die Gemeinde? Eine andere Herausforderung ist, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Wenn wir in die christliche Welt schauen, besonders in der Theologie, wo ich mir dann die Frage stelle, du glaubst wirklich, dass die Bibel nicht von Gott inspiriert ist, sondern nur ein menschliches Wort, dann frage ich mich, warum bist du Christ? Wenn die Bibel für dich ein Buch ist, wie jedes andere Buch. Und wir erleben es in unserem Alltag doch. Gottes Zusagen werden in unserem Alltag real. Sie spenden uns Kraft. Sie tragen uns durch schwierige Zeiten. Und viel mehr noch, sie zeigen uns eine Zukunft und eine Hoffnung, die wir ohne die Bibel nicht hätten. Gott führt uns, wie wir heute Morgen gelernt haben in der Sabbatschule, durch seinen Heiligen Geist hindurch. Er öffnet uns. Er eröffnet uns neue Einblicke in die Bibel, neue Inspiration, neue Kraft für den Alltag. Und all dem geht eine Sache voraus. So wie Daniel sprach und sich in seinem Herzen vornahm, sich nicht zu verunreinigen. Und das ist mein Appell an uns als Gemeinde und auch als dich als Person. Und auch an mich natürlich. Auch mir fällt es nicht immer leicht, mich an diese Ideale Gottes zu halten. Aber es ist der Appell, obwohl wir wissen, dass wir nicht alles halten können, trotzdem diesem Ideal nachzustreben, dem Ideal Gottes. Dass wir uns von seiner Nahrung ernähren, dass wir von seiner Bildung profitieren und dass wir seine Identität annehmen. Gott möge uns dabei segnen. In der nächsten Woche, in der nächsten Zeit. Und lasst uns als Gemeinde füreinander da sein und uns dabei helfen und ermutigen. Dass wir Sünde nicht kleinreden, sondern uns stattdessen mehr auf Gott fokussieren und ihn im Zentrum haben. Ihn, der uns durch den großen Kampf gezeigt hat, dass er uns Hoffnung geben kann und will. Die Frage ist, ob wir sie in Anspruch nehmen. Und wofür wir uns als Person und als Gemeinde entscheiden. Amen.